Herzlich willkommen zurück zum 2W12 Podcast, die besten Spielleiter der Welt. Und heute werden wir ein bisschen erfahren, warum David und ich Delulu sind. Wir werden ein bisschen darüber reden, was der David als neueste Rollenspiel-Eskapade mitbringt und warum wir von förmlicher Internationalisierung jetzt sprechen können. Und wir werden heute als Hauptthema ein weiteres Spielerinterview führen dürfen. Ihr habt euch vielleicht noch daran erinnert, dass wir in der Vergangenheit eine Folge zu Spielertypen gemacht haben, basierend auf dem Buch Gutes Spielleiten von Robin DeLaws. Und darin hat er ja unterschiedliche Spielertypen skizziert. Und heute werden wir einen weiteren Spielertyp aus dieser Liste zu Gast haben und interviewen dürfen, und zwar einen Power Gamer. Aber bevor ich da jetzt weiter drauf eingehe, David, die Frage an dich. Was ist denn so in letzter Zeit passiert im Rollenspiel?
Ja, danke, dass du fragst, Olli. Gar nicht so viel seit unserer letzten Aufnahme tatsächlich. Ich habe gar nicht gespielt, habe relativ viel so an meinem aktuellen Powered by the Apocalypse Spielsystem rumgebastelt. Dazu machen wir sicherlich irgendwann auch mal eine Folge, wenn das bald soweit ist. Aber was ich tatsächlich erzählen möchte, ist dieser Bezug auf die Internationalisierung. Denn ich war zu Gast bei einem anderen Podcast, und zwar beim Nastygram RPG Podcast. Das ist eine Gruppe von Rollenspielern aus Massachusetts, Massachusetts in den USA. Und die machen Actual Play Podcasts zu verschiedenen Themen, verschiedene Systeme. Die machen das auch schon eine ganze Weile. Und es ist tatsächlich der einzige Actual Play Podcast, den ich so regelmäßig höre. Tatsächlich habe ich jede Folge gehört, mindestens einmal. Und bleib auch bei jeder Folge, die sie jetzt produzieren, bin ich dabei und höre mir das an. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Eine großartige Gruppe. Die spielen schon ewig zusammen, sicherlich auch schon seit 30 Jahren, sind enge Freunde, eine ganz tolle Energie und Dynamik so am Spieltisch. Und es ist wie, als ob man einfach mit denen, mit Freunden am Spieltisch sitzt, denen zuhört und sich darüber freuen kann. Und mit dem Josh, der also den Schnitt für den Podcast macht und die Öffentlichkeitsarbeit, so habe ich in den letzten Monaten immer mal wieder so ein bisschen hin und her geschrieben. Und die haben jetzt eine neue Kampagne mit Delta Green Regelwerk angefangen. Die spielt in einer alternativen Zeitlinie unserer 40er Jahre, also so zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und ich will ja gar nicht so viel erzählen darüber, was dabei geht. Diese Kampagne, die sie ja spielen, heißt The Ithaca Project, spielt also wie gesagt in so einem alternativen Zweiten Weltkrieg. Und die haben sie sich überlegt, dass sie am Anfang so gerne so eine kleine Nachrichtensendung am besten in deutscher Sprache hätten. Und da hatte der Josh mich gefragt, ob ich das aufnehmen würde für sie. Und einmal halt auf Deutsch und einmal auf so Englisch mit so einem starken deutschen Akzent. Und das habe ich jetzt übers Wochenende, habe ich da so eine kleine einminütige oder sowas Nachricht eingesprochen. Und das hat der Josh dann in so eine wochenschauartige Nachrichtensendung zusammengeschnitten, mit so ein bisschen Musik hinterlegt. Und finde, das ist sehr, sehr gut geworden. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht und wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal bleiben. Also hört gerne mal rein. Wir packen natürlich den Link zu dieser Folge, aber auch allgemein zum Podcast, packen wir in die Shownotes. Und Nastygram RPG Podcast, also wenn ihr englische Podcasts hört, Actual Play hört, sehr, sehr gute Empfehlung.
Hans Get der Flammenwerfer sozusagen, ja?
Genau so hört sich das an.
Hervorragend. Also schön, dass du da als Gast in einem anderen Rollenspiel-Podcast dabei sein konntest. Das ist auch mal vielleicht eine spannende Erfahrung. Ich bin auch tatsächlich dann dadurch auf diesen Podcast gestoßen und werde den mir auch mal anhören, obwohl ich jetzt nicht so der Actual Play-Podcast-Freund bin. Ne? Ich habe eh so wenig Zeit, aber wenn du da schon dabei bist, das freut mich sehr. Aber wir wollen ja heute über Spielertypen und den Power Gamer sprechen. Und da will ich mal ein bisschen einleiten, warum wir das tun. Also der Robin DeLaws macht das, finde ich, in seinem Buch ganz gut. Er spricht über unterschiedliche Spielertypen aus dem einen Grund. Er möchte uns Spielleitern im Prinzip ein Ordnungssystem an die Hand geben, was uns dabei hilft, besser zu verstehen, welche unterschiedlichen Motivationen an einem Tisch Spieler haben können. Und hat das praktisch klassifiziert in unterschiedliche Typen. Ich werde heute gar nicht alle durchgehen, Und er hat praktisch dort den Power Gamer als einen dieser Spielertypen definiert. Und anders als vielleicht manche Gerüchte verlauten lassen, hat er die keineswegs irgendwie als Problemspieler definiert. Und er hat auch keineswegs gesagt, dass ein Spielertyp besser ist als der andere, sondern seine, wie ich finde, sehr wertvolle Aussage ist, es ist wichtig zu verstehen, dass die seltensten Spieler ein Spielertyp in Reinform sind, sondern häufig ein Mix aus verschiedenen Typen. Aber es hilft einem eben am Tisch zu verstehen, was so die Hauptmotivation und die Hauptfreudespender sind sozusagen der einzelnen Spieler und Spielerinnen, um eben gemeinsam am Tisch mit unterschiedlichen Typen zusammengemixt ein gutes Erlebnis für alle zu generieren. Und das finde ich einfach einen sehr, sehr schönen Gedanken. Und ich lese mal ganz kurz vor, wie Robin DeLaws den Power Gamer überhaupt definiert. Der Power Gamer will seinen Charakter größer, stärker, gewitzter und reicher machen. Wie auch immer Erfolg in eurem Regelwerk definiert ist, dieser Spieler will mehr davon. Er neigt dazu, seinen Charakter als Abstraktion zu sehen, als Sammlung von Superkräften, die dazu dienen, immer weitere Superkräfte zu erhalten. Das ist so die Definition. Und wenn man dann nochmal liest, was praktisch den Power Gamer laut Robin DeLaws emotional motiviert, dann ist das folgender Satz: Power Gamer wollen allgemein das Gefühl von Belohnung spüren. Und zu den Themen werden wir heute mit unserem Gast sprechen. Ihr habt jetzt die Definition gehört. Bevor ich den Gast aber jetzt vorstelle, will ich ganz kurz eingehen, wie wir den Gast überhaupt gefunden haben. Denn David, du und ich, wir würden jetzt sagen, wir haben in unserem Bekanntenkreis, in unseren aktiven Gruppen leider gar keinen Power Gamer, den wir hätten direkt befragen können, oder?
Ja, würde ich auch so sehen. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, was wir so für Spielertypen so in unseren Runden haben. Und also es gibt sicherlich Leute, bei denen ich sage, die haben so ein bisschen ein Power Gamer-Gen. Würde mich da gar nicht so ausschließen. Das war früher auch noch deutlich ausgeprägter als heute. Aber so, was sich so dieser Reinform annähert, würde ich sagen, haben wir beide nicht in unseren Gruppen. Zumindest jetzt nicht greifbar.
Deshalb bin ich nach Reddit gegangen und habe dort einen Aufruf gestartet mit der Überschrift Power Gamer für Interview gesucht. Und da habe ich dann reingeschrieben, dass wir eben für unseren Podcast 2W12, die besten Spielleiter der Welt, einen Interviewpartner suchen. Habe geschrieben, dass wir nach Robin DeLaws Spielertypen aus dem Buch Gutes Spielleiten vorgehen. Habe die Definition dort abgebildet und habe geschrieben, um besser zu verstehen, wie wir als Spielleiter unterschiedliche Spielertypen an unseren Tisch motivieren und abholen können, haben wir beschlossen, Interviews mit verschiedenen Spielertypen zu führen und sie das einfach selber zu fragen. Es geht also um inhaltlichen Austausch und nicht um Bewertung. Unsere Philosophie ist, jeder Spielertyp ist gleich viel wert. Selten tritt ein Spielertyp in Reinform auf. Es geht nicht darum, dass Spielleiter Spieler umerziehen, sondern auf jeden Einzelnen eingehen. Das war praktisch mein Intro, auf das sich unser Gast gemeldet hat. Und bevor jetzt die Spannungsblase gleich platzt und wir den Gast vorstellen, möchte ich ganz gerne nochmal eine Reaktion auf diesen Post vorlesen, weil sie ganz gut zeigt, wie sehr der Begriff Power Gamer polarisiert. Ich versuche jetzt mal hier ein NSC zu spielen und schlüpfe in eine ganz andere Stimmlage rein, um so ein bisschen das emotionale Fundament vielleicht zu treffen, was dieser Poster so hatte. Das liest sich leider total unangenehm. Power Gamer waren noch nie, egal in welchem Bereich, ein Typus, der positiv aufgefallen ist. Und ihr wollt diese Person dann vorführen und das Ganze noch als okay framen? Zusammen mit die beste Spielleiter der Welt wirkt das total Delulu. Stimme einem anderen User zu, Power Gamer sind Problemspieler und brauchen keine Bühne, denn sie ersticken ohnehin jeden, der auch nur wagt, auf die Bühne kommen zu wollen. Umgang mit solchen Typen von Menschen ist psychologisches Handling. Dafür benötigt ihr eher eine andere Interviewperson. Vielleicht wollt ihr euren Text nochmal professionell aufbereiten. Das war sozusagen Originalzitat, eine der heftigsten Reaktionen auf diesen Begriff Power Gamer. Und mich erstaunt das ein bisschen, vor allem ob der Einleitung, dass eben Spielertypen nicht bewertet werden sollen. David, ich glaube, du hörst das heute zum ersten Mal. Du bist ja nicht auf Reddit unterwegs. Wie fühlt sich das an für dich?
Also erstmal, erste Reaktion ist, ich bin dir so dankbar, Olli, dass du das machst und nicht ich mir diese Reddit-Sachen anhören muss oder durchlesen muss. Ja, also wie liest sich das oder wie hört sich das an? Also ich finde das sehr, wie, ja, keine Ahnung, ich kann das gar nicht beschreiben. Überrascht ist, glaube ich, für mich so das, was ich gerade spüre, weil also nach der Vorlage, die du geschrieben hast, und ich habe die ja auch gesehen, es ist ja genauso, wie du sie jetzt gerade vorgelesen hast, nach der Vorlage, dass es halt wirklich darum geht, einfach ganz unbefangen, einfach mal wertfrei mit jemandem zu sprechen, einfach aus Erkenntnisinteresse, gar nicht, um irgendwas zu bewerten, um irgendwie irgendwelche voreingenommenen Punkte irgendwie zu gründen, zu belegen, was auch immer, sondern wirklich einfach aus dem Erkenntnisinteresse, was können wir eigentlich als Spielleiter daraus lernen, so Reaktionen zu bekommen, die dann natürlich auch noch für mich unbekannte Worte fallen lassen, wie Delulu. Da musste ich erstmal lernen, was das bedeutet. Also, wie gesagt, Unverständnis und Überraschung. Und ich glaube, dass wir aber mit dem Interview, mit unserem lieben Interviewpartner, das wir jetzt gleich durchführen, ganz gut zeigen können, dass das vielleicht nicht unbedingt Problemspieler sind und dass es uns, wie gesagt, vor allem darum geht, wie können wir als Spielleiter eigentlich auf die verschiedenen Spielertypen eingehen, wie können wir die abholen, wie können wir die einbinden, sodass alle am Tisch immer eine gute Zeit haben.
Da gehe ich komplett mit. Und bevor Jakob, ich dir jetzt die Gelegenheit gleich gebe, dich auch vorzustellen, würde ich vorschlagen, ich stelle dir direkt mal die erste Frage, auf die du direkt antworten kannst. Wenn du diese heftige Reaktion, die ich gerade vorgelesen habe, ich meine, man muss auch Reddit in Schutz nehmen. Das war jetzt eine sehr negative Reaktion unter sehr, sehr vielen positiven Reaktionen. Immerhin haben wir auch dich als Gesprächspartner darüber gefunden. Aber wenn du jetzt diese negative Reaktion hörst, kannst du das ein bisschen nachvollziehen, warum allein die Nennung dieses Begriffs Power Gamer ja manche Leute emotional so agitiert.
Ja, das kann ich leider sehr gut. Also, ich denke, es hängt natürlich damit zusammen, dass Power Gamer ein sehr weit gefasster Begriff sein kann. Man kann da ja hineininterpretieren, dass es wirklich darum geht, dass der Charakter alles können soll. Und man kann auch genauso gut sehen, man möchte einfach nur irgendwie für einen stärkeren, besseren Charakter versuchen, den Charakter halt, naja, zu verbessern, sich dorthin zu spielen. Der Begriff ist aber sehr weit gefasst und damit können halt auch sehr, sehr viele schlechte Verhaltensweisen, sage ich mal, assoziiert werden, weil es gibt, das ist, denke ich, jedem, der schon ein wenig Pen and Paper gespielt hat, auch schon auf die eine oder andere Weise mal aufgefallen, es gibt Menschen, die das Spiel dann doch irgendwie nutzen, auf eine Art und Weise, die gar nicht so viel mit dem Spiel selbst zu tun hat, sondern eben irgendwie mit sich, die vielleicht gerne eine Bühne haben möchten, auf der sie sich irgendwie profilieren wollen. Oder auch dieser im Internet viel kursierende Spruch, gerne aus Horror-Stories, dieses It's what my character would do, um irgendein sehr, sehr fragwürdiges Verhalten zu rechtfertigen, was man aber durch den Charakter in dem Moment ausführt, weil man sagt, ja, das ist ja, was mein Charakter tun würde. Und in Ableitung daran könnte man halt auch genauso gut sagen, ja, aber das ist das, was mein Charakter tun könnte. Und weil er hat halt die Fähigkeiten dazu. Und dementsprechend glaube ich, dass sozusagen ganz, ganz viele schlechte Assoziationen damit zusammenhängen von Leuten, die irgendwie erlebt haben, dass ein Charakter sich total ins Rampenlicht gedrängelt hat, weil er ja so toll, so stark, so besonders war. Von Leuten, die mitbekommen haben, dass ein Charakter irgendwelche Dinge getan hat, die einfach auf menschlicher Ebene überhaupt nicht in Ordnung sind, die auch im Spiel so überhaupt nicht auftauchen sollten. Aber wenn man dann versucht hat, dagegen vorzugehen, dann kam vielleicht eben auch die Aussage, aber mein Charakter kann das tun. Und das ist ja eine gemeinsame Geschichte, die wir erzählen. Also warum sollte es nicht auch darin auftauchen?
Das kann ich so eins zu eins auch nachvollziehen. Kann ich mir vorstellen, dass das auch oft ja praktisch so die Befürchtung ist. Aber du bist ja nicht diese Art von Power Gamer. Und deshalb würde ich jetzt einmal kurz bitten, Jakob, wenn du dich kurz vorstellen möchtest und auch ganz gerne beantworten würdest die Frage, warum du dich überhaupt als Power Gamer siehst und vor allem, was deine Definition des Ganzen ist. Das fände ich eine gute Einleitung jetzt.
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal vorweg, ich selbst spiele seit, ich glaube, 12 Jahren mittlerweile aktiv Pen and Paper. Ich würde sagen, dass, weil dieser Begriff so unfassbar weit gefasst ist, es wirklich eine extreme Frage ist, in welchem Kontext man das Ganze definieren würde. Wenn ich davon spreche, dass ich selbst ein Powergamer bin, dann spreche ich vor allem davon, dass ich ein Interesse daran habe, dass mein Charakter Wachstum erlebt, dass er entweder bereits auf einem gewissen Level von Fähigkeiten anfängt oder aber, dass er diesen Level an Fähigkeiten erreichen kann. Also ich würde ungerne einen Charakter spielen, der an niemand ist und an niemand bleibt, sondern ich möchte, dass sich der Charakter irgendwo hin entwickelt. Und das mit dieser Entwicklung verbunden dann eben auch ist, dass er gewisse Fähigkeiten bekommt. Das ist mir, wenn ich davon spreche, dass ich ein Powergamer bin, wichtig. Und dann ein anderer Teil, der für mich da auch mit hineinzählt, wobei ich der Ansicht bin, dass es wird sehr, sehr häufig als Powergaming gesehen. Und viele Leute, die ich kenne, haben mir auch gesagt, dass ich ein Powergaming bin aus diesen Gründen. Das ist, dass wenn ich Spielregeln vor mir habe, ich mir eben auch diese Spielregeln angucke und nicht nur frage, wie können wir das jetzt nutzen, um eine Geschichte zu erzählen, sondern eben auch, was ist denn das darunterliegende Spiel? Wie können wir dieses Spiel spielen und was kann man in diesem Spiel machen? Und ich habe aber durchaus bereits erlebt, dass Leute mich als Powergamer bezeichnet haben, weil ich gesagt habe, naja, aber ich habe mir jetzt diese Fähigkeiten und diese Werte ausgesucht. Ich habe mir so den Charakter zusammengebaut. Das ist alles auch so nach Spielregeln möglich. Und da wurde mir aber gesagt, naja, aber das ist doch totales Powergaming. Jetzt ist der Charakter total stark in dem, was er tut. Oder irgendwie, das ist ja total unfair, der kann jetzt folgende krassen Sachen. Wo ich dann halt sagen würde, naja, aber das Spiel gibt mir doch die Möglichkeit dazu. Aber offenbar ist das auch etwas, was dazugehört, ein Powergamer genannt zu werden oder einer zu sein.
Ich finde, Jakob, du hast jetzt also mehrere super interessante Sachen gesagt. Also zum einen fand ich es extrem cool, dieser Vorwurf, der immer an oder oft ja an Schauspieler gebracht wird, so that's what my character would do, dass du das sozusagen so Jujutsu-mäßig einmal umgedreht hast und gesagt hast, so als Powergamer ist es dann halt, that's what my character could do. Das finde ich, fand ich ein super cooles Ding, das musste ich, habe ich mir direkt aufgeschrieben. Fand ich eine sehr schöne Formulierung. Und ich habe mir drei Punkte von dir aufgeschrieben, die du jetzt gesagt hast, die so für dich so elementar sind. Nämlich zum einen das Wachstum des Charakters im Sinne von Fähigkeiten und Entwicklung. Das zweite ist, dass die Optimierung des Charakters in diese Richtung halt angeht. Und drittens, und das fand ich eigentlich das Spannendste an diesen drei Teilen, dass du sagst, dass du das Spiel, die Regeln ernst nimmst. Nämlich, dass du versuchst, das Spiel, das, was eigentlich dahinter steckt, hinter den Regeln, dass du das versuchst zu verstehen und das auch so ernst zu nehmen, dass du sagst, da haben sich Leute was dabei gedacht, die diese Regeln gebastelt haben. Und ich versuche das Spiel so zu spielen, wie diese Regeln eigentlich gemeint sind. Und das fand ich eine sehr, sehr aufmerksame und sehr, sehr interessante Perspektive auf das Ganze, weil man das natürlich auch den Leuten entgegenwerfen kann, die sagen, ja, du bist ein übler Powergamer, weil du die Regeln halt irgendwie lernst oder weil du die Regeln versuchst, irgendwie so gut zu verstehen, dass du daraus etwas bauen kannst, was in irgendeiner Weise optimiert ist. In welchen Systemen, in welchen Welten kannst du dich denn auch in der Form ausleben?
Also tatsächlich bin ich relativ flexibel aufgestellt, was die Spielsysteme angeht, aber ich würde sagen, die allermeisten Systeme, die ich spiele, sind am ehesten so im klassischen, eher regelschwereren Fantasy-Bereich zu verordnen. Aber ich versuche regelmäßig, neue Spiele für mich auszuprobieren. Ich kaufe mir auch immer mal wieder irgendwelche neuen Indie-Systeme, um sie mir durchzulesen und dann zu entscheiden, ob ich die vielleicht mal spielen möchte. Die meisten Kampagnen, die ich spiele oder in denen ich mitspiele, finden tatsächlich in Pathfinder 1. Edition statt. Ich leite auch eine Dungeons & Dragons-Gruppe, 5. Edition, seit mittlerweile, ich glaube, 5, 6 Jahren. Aber das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass die Kampagne halt immer noch nicht zu Ende ist. Danach möchte ich das System ehrlich gesagt nicht nochmal spielen. Ich habe bereits mehrere Call of Cthulhu One-Shots geleitet und da auch mitgespielt. Ich habe in DSA-Runden mitgespielt, sowohl DSA-Runden, die sich recht eng an die Regeln gehalten haben, als auch an welchen, die die Regeln eher so als grobe Idee dafür, wie man eben die Geschichte erzählen kann, nutzen kann. Also ich würde sagen, ich bin einigermaßen breit aufgestellt, aber im Kern sind es schon eher die regelschwereren Fantasy-Systeme, zu denen ich mich hingezogen fühle.
Mich würde mal direkt auch im Anschluss an das Aufzählen der Systeme ein Beispiel interessieren für einen typischen Charakter, den du spielst. Hast du da eventuell einen mitgebracht oder kannst du uns einen beschreiben und vielleicht auch so ein bisschen uns entlang führen, an welchen Punkten der dann vielleicht für deine Spielleitung den Anlass gab, dich als Powergamer zu bezeichnen? Kannst du da einen konkreten Charakter mal beschreiben?
Ein ganz einfaches Beispiel, was ich damals hatte, war, dass ein Spielleiter von uns gesagt hat, dass er gerne einen Stufe 20 One-Shot leiten möchte. Und er hat zu uns gesagt, baut doch einfach mal die dämlichsten Charaktere, die ihr finden könnt. Also wirklich, was auch immer möglich ist, versucht es mal rauszuholen. Ich bin gespannt, was wir aus dem System rauspushen können. Und ich habe es geschafft, einen Charakter zu bauen, bei dem der Game Master gesagt hat, spiel den mal bitte nicht, lass das mal. Weil ich eine relativ einfache Interaktion gefunden habe, die schlicht und einfach Game-Breaking in Anführungszeichen war. Und zwar konnte man eine Konstruktrasse spielen, die Werbot hießen die, glaube ich. Und es gibt für Konstrukte in Pathfinder die Regeln, dass man für eine Goldsumme ein Konstrukt verbessern kann, was sich auch in einer Attributsverbesserung äußern kann. Und bei einem Werbot ist es so, der wird immer nur von einer Person geschaffen und nur diese Person kann dann eben auch den Werbot verbessern. Aber man kann ja durchaus im Rahmen der Charaktererschaffung sagen, naja, zum Beispiel, ich erkenne meinen Erschaffer, ich habe vielleicht auch ein ganz gutes Verhältnis zu ihm. Und weil der Stufe 20 Charakter halt, ich glaube, irgendwie 880.000 Gold, also eine riesige Menge an Geld hat, um sich auszurüsten, war es mir möglich, mit den Geldkosten, die eine Attributsteigerung benötigt, meine Attribute in einen Bereich zu steigern, der von dem Spielsystem einfach überhaupt nicht vorgesehen war. Und da hat der Game Master zum Beispiel gesagt, ja, spiel diesen Charakter mal bitte nicht, weil das ist halt einfach nur noch broken. Da habe ich gesagt, das kann ich absolut nachvollziehen, habe dann einen anderen Charakter gebaut, das war ein Mönch. Und bei dem habe ich ausgenutzt, dass Mönche mit ihren unbewaffneten Angriffen erheblich besser skalieren, als normale andere unbewaffnete Charaktere das tun würden. Und habe dann Größenkategorien begonnen, auf den Mönch drauf zu stacken, wenn man so möchte. Zum Verständnis, Größenkategorien sorgen dafür, dass man bessere Würfel bekommt bei Angriffen. Also eine Waffe, die vielleicht mit normaler Größenkategorie einen W12-Schaden machen würde, würde dann beispielsweise bei einer Größenkategorie größer 2W6 machen und danach dann 2W8 und immer so weiter. Und die unbewaffneten Schläge vom Mönch, die machen immer zwei Schritte bei diesen Schritten. Also die machen dann eben nicht von 1W12 zu 2W6, sondern da wäre ich zum Beispiel von 1W12 zu 2W8 direkt gesprungen. Und indem ich das einfach nur maximal hochskaliert habe, hat mein Mönch am Ende so viel Schaden gemacht, dass er Dämonen, die normalerweise eigentlich schon kleine eigene Bossgegner sein sollen konnten, in einer einzigen Kampfrunde totschlagen konnte.
Dann mal ganz kurz auch noch davon ausgehend, du hast jetzt gerade gesagt, okay, das war so ein Sonderfall, wo ihr in Pathfinder gesagt habt, wir spielen jetzt mal Stufe 20 Charaktere. Jetzt hast du ja auch gesagt, dass es dir darum geht, deinen Charakter auch weiterzuentwickeln und eben besser zu werden im Laufe des Spiels. Hast du noch mal so ein Beispiel für einen Charakter, den du so Powergaming-mäßig tatsächlich in der Kampagne gespielt hast? Also vielleicht von Stufe 1 bis X oder wenn es ein stufesfreies System war, sage ich mal, von der Charaktererschaffung bis hin zu über mehrere Abenteuer hinweg. Und kannst du uns da mal durchführen, wie sich dann in so einer Kampagne der Powergamer-Charakter für dich darstellt und auswirkt?
Das ist eine gute Frage, weil also man startet ja seinen Charakter nicht mit mehr oder besseren oder anderen Optionen als die anderen Spieler. Deshalb, wenn ich jetzt sagen müsste, wie tun sich meine Charaktere hervor zu Beginn einer Kampagne gegenüber anderen Charakteren, dann kann es auch genauso gut sein, dass ich sage, mein Charakter tut sich darin hervor, dass er erstmal gar nichts kann. Also ein Beispiel, was ich da gerade vor Augen habe, ist ein Magieworker, auch in Pathfinder, den ich aktuell spiele. Die Gruppe ist, glaube ich, Level 4 geworden. Und Magieworker im Pathfinder sind auf niedrigen Stufen nicht besonders stark. Sie haben einige sehr, sehr starke Zauber, aber sie halten überhaupt nichts aus, sind sehr, sehr einfach zu treffen. Und ich will nicht sagen, es müssen die Sterne richtig stehen, damit sie was erreichen können, aber sie haben schon eine ganze Reihe von Einschränkungen und sie werden erst auf hohen Stufen sehr, sehr stark. Und bei diesem Charakter ist es so, dass ich mir überlegt habe, ich möchte einen Illusionisten spielen und einen Illusionisten, der vor allem auf Schattenmagie geht. Das heißt, ich habe mir erstmal angeschaut, was gibt es alles an Schattenmagie und was gibt es an Illusionszaubern. Und dann habe ich begonnen zu gucken, eine vernünftige Balance hinzubekommen zwischen diese Zauber finde ich toll, die möchte ich gerne nutzen und diese Zauber sind tatsächlich stark und nützlich, sodass ich auch irgendwie etwas zur Gruppe beitragen kann. Der Charakter wird aber, also er ist jetzt noch nicht an dem Punkt, wie gesagt, wir sind gerade erst Stufe 4, aber er wird sich an den Punkt entwickeln, wo er unfassbar stark drin ist, weil ich bei der Charaktererstellung sehr, sehr viele Hebel so gesetzt habe, dass er das Potenzial dazu bekommen kann, unfassbar schwierig zu widerstehende Zauber zu bekommen. Und weil Schattenmagie eine Eigenart hat, die dafür sorgt, dass es zwar eine Illusion ist, aber nicht wie eine Illusion durchschaut werden kann, weil es teilweise real ist, sorgt das dafür, dass ich unfassbar flexibel zaubern kann und das mit Zaubern, denen die Gegner nahezu gar nicht widerstehen können. Also doof gesagt, willentlich am Anfang etwas schwach gehalten, um am Ende tatsächlich die Option zu haben, das auszuspielen, wo ich mit dem Charakter auch wirklich hin möchte und das dann aber auch in stark zu haben.
Faszinierend. Vielleicht eine Nachfrage dazu. Hast du, als du den Charakter generiert hast oder als du dir deinen Gedanken darüber gemacht hast, wie der Charakter werden soll, hast du da gedacht, oh, ich will jetzt einen Schattenmagier-Illusionisten spielen und hast dann angefangen, dich da einzulesen und hast dann halt gemerkt, wie das so funktioniert in allem, was du gerade beschrieben hast, also auch mit dem relativ schwach am Anfang, aber dann später halt dann mit diesen Effekten, die du gerade beschrieben hast, dass es halt sehr, sehr mächtig wird und kaum oder schwer zu widerstehen. Oder hast du von Anfang an gesagt, Okay, ich weiß, dass Schattenillusionsmagie diesen Effekt hat, dass das eben halt eine besonders schwierig zu widerstehende Art von Magie ist. Also baue ich mir einen Schattenmagier.
Ich würde sagen, es war ein Mischding daraus. Ich hatte den Gedanken, dass ich gerne mal einen Illusionisten spielen wollte, weil ich Illusionisten konzeptuell unfassbar toll finde und weil ich es auch gerne mag, mit unkonventionellen Lösungen an Herausforderungssituationen heranzugehen. Das Problem bei Illusionisten in Pathfinder ist aber, dass ab einem bestimmten Punkt die allermeisten Gegner in der Lage sind, Illusionen zu durchschauen und damit werden Illusionisten unbrauchbar. Und sozusagen als fast schon kleine Herausforderung an mich selbst habe ich überlegt, wie kann ich es schaffen, einen Illusionisten zu bauen, der auch auf hohem Level tatsächlich noch funktioniert und gut bespielbar ist? Und auf der Suche nach Antworten bin ich über Schattenmagie gestolpert.
Mal eine konkrete Frage. Vielleicht kannst du mal eine Situation beschreiben, wo dein Powergaming im Spiel vielleicht dann von der Spielleitung oder von den Mitspielern, ich sag mal, eher ne negativ aufgenommen wurde. Und vielleicht hast du aber auch ein Beispiel, wie du es schaffst als Powergamer, deine Interessen in so einer Gruppe mit den anderen Interessen in Einklang zu bringen, sodass vielleicht der Powergamer total die Unterstützung ist. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel im klassischen Dungeons and Dragons oder Pathfinder oder ähnliches, kann ja eine Gruppe auch vielleicht total happy sein, eine so mächtige Person mit im Bunde zu haben, wenn es in Kämpfe geht, etc. Also wenn du, hast du so Elemente, wo du sagst, ich kann mal eine Anekdote erzählen, wo ich eher negativ aufgefallen bin und Anekdote, wo ich einen positiven Beitrag auch mit explizitem Powergaming geleistet habe?
Also lustigerweise glaube ich, dass der allgemeinste Weg, wie man das machen kann, so seltsam es klingen mag, Rules Lawyering ist. Also ich denke, der Begriff sagt euch etwas, ne? Die genaue Auslegung von Regeln zu wissen und auch zu kennen, dafür muss man ja Kenntnisse zu den Regeln besitzen. Und letztendlich ist ein Charakter nur so stark, wie die Spielregeln es erlauben und wie es dann am Ende auch der Spieltisch erlaubt. Und wenn die Spielleitung sagt, das ist schön, dass dein Charakter das auf dem Papier und nach den Spielregeln kann, aber das machen wir jetzt nicht so, dann akzeptiere ich das natürlich auch. Im Umkehrschluss hatten wir aber durchaus schon Situationen, wo zum einen ich halt gesagt habe, aber das und das sollte der Gegner gar nicht tun können, weil die Spielregeln besagen etwas anderes. Und das ist, teilweise hat sich die Gruppe sehr darüber gefreut, weil sie gesagt hat, Gott sei Dank, wir sind eh schon in der Bredouille und die Spielleitung hat da einfach nur einen Fehler gemacht. Ich habe aber natürlich auch schon im Umkehrschluss erlebt, dass die Spielleitung das durchaus gezielt anders gemacht hatte und nicht glücklich darüber war, dass ich sie darauf hingewiesen habe, dass es eben nicht regelkonform war. Wir hatten auch wieder in Pathfinder eine Situation, wo unsere Gruppe von einem Monster angegriffen wurde, von einem Wendigo. Und der Wendigo hatte, ich weiß nicht, ob die das standardmäßig haben, aber der hatte eine Furchtaura. Das bedeutet, man kommt in diese Reichweite dieser Aura und dann muss man einen Wurf schaffen und wenn man den nicht schafft, dann rennt der eigene Charakter schreiend davon. Und mein Charakter war der Einzige, der diesen Wurf geschafft hat, was nicht daran lag, dass er gut darin war, sondern einfach, dass ich Glück hatte. Und dann sah ich mich auf einmal allein mit diesem riesigen Monster konfrontiert. Und es ist lustigerweise geschehen, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, das ist der Moment, wo mein Charakter stirbt, aber es ist auch der Moment, wo er der restlichen Gruppe die Zeit erkaufen kann, die sie braucht, um sich neu zu organisieren. Es war so etwas, wo ich gesagt habe, wenn er jetzt stirbt, dann wäre das ein würdiges Ende. Ich habe aber auch dementsprechend alle Waffen aufgefahren, die ich hatte, habe alle Sonderfähigkeiten genutzt, habe so sehr, wie ich nur irgendwie konnte, gegen dieses Monster gekämpft. Und was passiert ist, ist, dass mein Charakter dieses Monster nach Strich und Faden verprügelt hat. Also es war als Kampf für die gesamte Gruppe ausgelegt und mein Charakter hat alleine dieses Monster verhauen, weil ich eine Kombination aus Glück und Fähigkeit, würde ich sagen, hatte, mit der ich dieses Ding besiegen konnte. Und daraufhin ist es in den Schneesturm, der draußen tobte, geflohen. Und weil ich wusste, dass mein Charakter fliegen konnte, er hatte Flügel, es war ein Vogelmensch, und mir klar war, dass dieses Ding sich regenerieren konnte, wollte ich es gerne verfolgen und töten, was für mich auf der einen Seite nur logisch war, weil sonst könnte es ja wiederkommen und uns wieder bedrohen und vielleicht auch noch die zerstreuten anderen angreifen, die ja immer noch am Fliehen waren. Und gleichzeitig wäre es natürlich auch für mich narrativ ein total toller Abschluss des Momentes gewesen, weil es sich, kann man sagen, was man will, einfach unfassbar toll angefühlt hat, dass dieser als Last Stand wahrgenommene Kampf dann doch so umgedreht wurde. Und da hat hat die Spielleitung mir aber doch relativ eindeutig entgegen der Spielregeln, die es anders gemacht hätten, vermittelt, nein, dieses Wesen schafft es zu flüchten, du hast keine Option, es zu verfolgen und ich nehme diese ganze Sache in die Hand. Und da bin ich tatsächlich durchaus mit der Spielleitung aneinander geraten, weil ich mich in dem Moment sehr, sehr unfair behandelt gefühlt habe. Die anderen Spielenden haben aber gesagt, sie fanden es gar nicht so sehr verkehrt, weil es für sie natürlich auch ein doofes Gefühl war okay, mein Charakter kriegt jetzt Angst, mein Charakter läuft weg, mein Charakter kommt irgendwann wieder, der große Bossgegner wurde bereits verprügelt. Tolle Session, viel Spaß.
Spannend, also das finde ich eine sehr, sehr gute Geschichte, die das mal illustriert, weil ich nehme davon mit, wie du schon sagst, eigentlich ist es vom Narrativen her ein total schönes Beispiel, wie die Würfel Geschichten erzählen können. Ja, du hattest Glück, dass du der Einzige warst, der dieser Furchtaura widerstehen konnte. Dann hast du ja selbst gesagt, das war eine Mischung sozusagen aus dem, was dein Charakter kann und Glück. Aber wahrscheinlich natürlich auch, du hast beschrieben, du hast alle Mittel, die dir zur Verfügung standen, den Regeln nach angewendet und dadurch im Prinzip das dann geschafft, einen epischen Kampf dir mit diesem Wendigo zu liefern. Und für mich klingt das tatsächlich eigentlich nach dem, wofür Spielregeln überhaupt da sind, nämlich Geschichten zu erzählen, dass, ich sag mal, Wahrscheinlichkeiten und Herausforderungen zu schaffen durch eben Regeln und Würfelwürfe und so weiter. Das Glückselement ist ja in diesem Spiel nicht ohne Grund mit drin mit den Würfeln. Ja, das ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Und wenn du die Szene so beschreibst, dann würde ich behaupten, hast du eigentlich das Spiel komplett richtig gespielt. Und wenn ich dann deine Frustration nochmal zusammenfasse, dass der Spielleiter, aus welchem Grund auch immer, vielleicht war der Wendigo sein wichtigster NSC und er musste gerettet werden, I don't know, aber diese Regeln praktisch bricht, dann führt es bei dir zu Frustration, weil damit eigentlich so dieser Gruppenvertrag gebrochen wird, hey, wir spielen nach den folgenden Regeln. Kann ich das so richtig interpretieren? Also, dass du da dich so ein bisschen verraten gefühlt hast?
Ja, in dem Moment habe ich mich einfach um diesen tollen Moment beziehungsweise um diesen tollen Sieg betrogen, ist so ein hartes Wort, aber im Prinzip habe ich mich darum betrogen gefühlt in dem Moment. Und das sozusagen überleiten dazu, was würde ich als Power Gamer mir von Spielleitung oder Spielern wünschen? Ich verlange, oder verlangen ist auch so ein böses Wort, ich wünsche mir, dass wir genau aushandeln, nach welchen Regeln wir spielen und dass wir uns dann auch alle an diese Spielregeln halten. Das ist fair gegenüber allen Beteiligten, wie ich finde. Und solange man dabei gut im Gespräch bleiben kann und solange die Spielleitung eben auch sagen kann, hey, ich weiß, du kannst dir starke Charaktere bauen, mach mal bitte das und das nicht oder andersherum, solange die Spielleitung sagen kann, ja, ich weiß, wir haben diese Regeln ausgehandelt, aber in diesem Moment möchte ich es anders machen, weil dann habe ich damit auch niemals Probleme. Was mich extrem ärgert, ist, wenn sich eine Entscheidung oder etwas in diese Richtung als willkürlich anfühlt und mit dieser Entscheidung dann eben die etablierten Spielregeln gebrochen werden. Egal, ob das jetzt tatsächliche Spielregeln sind oder eben auch einfach die Regeln, die man zum gemeinsamen Spiel am Tisch halt ausgemacht hat.
Man kann natürlich sich überlegen, also wenn man jetzt so die ultimative Ich mache alles kaputt Maschine hat, die in der ersten Runde alles macht und alles platt macht, ob dann so die große narrative Story so rauskommt, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist dann natürlich auch immer abhängig von der jeweiligen Situation. Aber ich glaube, was ganz, ganz zentral ist, was aus dieser Diskussion jetzt, glaube ich, deutlich wurde, ist, dass es zumindest nicht so ist, dass der Powergamer per se ein Problemspieler ist und dass der Powergamer Dinge an den Tisch bringt, die durchaus für die ganze Gruppe einfach auch gut funktionieren können und produktiv sind und ein Gewinn sind. Und da vielleicht noch eine Frage, die damit ganz eng zusammenhängt, Jakob. Wie ist denn das im Zusammenspiel mit anderen Spielern? Du bist ja jetzt wahrscheinlich nicht umgeben dauernd von anderen Powergamern, sondern du hast ja auch schon beschrieben, dass andere Spieler bei dir am Tisch vielleicht die Regeln nicht so gut kennen, da vielleicht auch einfach nicht so viel Freude dran haben, das zu durchdringen. So dieses jetzt übertragen, zum Beispiel jetzt mal auf so Sammelkartenspiele, so dieses Deckbuilding zu machen, ne? Also sich irgendwie die bestmöglichen Kombinationen so zusammen zu basteln bei dem Charakter. Gehen wir davon aus, du hast einen Schauspieler, einen Storyteller und keine Ahnung, einen Gelegenheitsspieler am Tisch, die jetzt halt nicht optimal spielen. Was macht das mit dir?
Also ich würde lügen, wenn ich sage, dass es gar nichts in mir macht. Ich glaube, es hängt ganz stark davon ab, wie es tatsächlich mich und auch meinen Charakter beeinflusst. Wir hatten in einer Gruppe, hatten wir schon ein paar Mal die Situation, dass wir in einem wirklich knackigen Kampf waren. Und ich kannte die Spielleitung auch schon etwas länger und mir war klar, im Zweifelsfalle ist sie sich auch nicht zu schade, unsere Charaktere umzubringen. Das ist nichts Negatives. Ich bin der Meinung, dass ein Todesrisiko bei klassischen Abenteuergeschichten vorhanden sein muss, weil es uns sehr viel Spannung rausnimmt. Aber trotzdem sorgt das natürlich dafür, dass, wenn ich meinen Charakter gerne mag, ich möchte, dass er stirbt. Und dann hatten wir schon die Situation, dass andere Leute willentlich ihre Spielzüge im Prinzip nicht genutzt haben, um zum Beispiel eben auszuspielen, dass ihr Charakter gerade in Panik ist oder dass er sich entschieden hat, er möchte lieber flüchten. Und das hat schon für Frustration bei mir gesorgt, weil ich mir halt gedacht habe, naja, am Ende des Tages könnte diese Person auch taktisch gute Entscheidungen treffen. Denn so wie sie sich jetzt zur Flucht entscheidet, sorgt das im Zweifelsfalle nur dafür, dass die anderen Charaktere sterben, aber der Charakter fein raus ist. Davon ab bin ich aber der Meinung, alle so, wie sie es am liebsten möchten. Ich biete meinen Mitspielenden, wenn sie danach fragen oder auch so, gerne Unterstützung dabei an, irgendwie ihre Charaktere zu planen, Builds zu machen oder wenn sie zum Beispiel im Kampf nicht wissen, was sie tun könnten, ihnen auch zu sagen, pass auf, folgende Optionen hast du wahrscheinlich, wenn du den und den Charakter genutzt hast. Aber wenn sie sich anderweitig entscheiden und das nicht gerade irgendwie dazu führt, dass mein Charakter sofort explodiert oder etwas in die Richtung, dann ist das deren Entscheidung. So wie ich mein Spiel spielen möchte, spiele ich es. Und so wie andere ihr Spiel spielen wollen, sollen sie es bitte spielen. Also wer wäre ich denn, das zu diktieren?
Sehr schön. Diese klassische Leben- und Leben-Lassen-Philosophie ist natürlich sehr sympathisch. Und ich finde, es zeigt auch eigentlich, wie spannend diese Typologie ist. Sie ist ja wirklich super einfach und sie ist nicht besonders systematisch. Also es gibt ja zum Beispiel keine klaren Kriterien, nachdem das gebaut wurde, sondern es ist ja wirklich einfach mal so ein bisschen, naja, so anekdotisch vielleicht, ne, aus der Beobachtung zusammengestellt. Aber ich finde einfach dadurch, durch diese Diskussion jetzt schon, ne, also was uns das zeigt, wie viel uns das über unsere Spieler und über die Leute, mit denen wir spielen, einfach erzählend und was es uns ermöglicht, die besser kennenzulernen, einfach sich darüber mal Gedanken zu machen, finde ich super spannend.
Ich würde ganz gerne die Gelegenheit auch nutzen, nochmal selbst was zu lernen. Dazu bringe ich mal eine eigene Anekdote an, wie ich als Spielleiter mal einen Power Gamer erlebt habe. Und Jakob, ich würde mich ganz gerne mal über dein Feedback dazu freuen. Gespielt haben wir Shadowrun. Shadowrun ist ja auch, ich weiß, frag mich nicht, welche Edition. Ich glaube, fünfte, sechste, whatever, ist auch nicht so wichtig. Shadowrun per se ist ja auch eins dieser Systeme, die mit zahlreichen Erweiterungen gesegnet dann durchaus auch Powergaming ganz gut unterstützen. Und ich hatte das Ganze angelegt als so eine Art Street-Level-Kampagne. Also es ging jetzt eher um wirklich so diese klassischen Punks, die im eher prekären Verhältnissen leben und die Story ist jetzt nicht bis ins Epischste erstmal rein, sondern lass uns erstmal ganz klassisch cyberpunkig anfangen. Und es war dann so eine Serienmörder-Story, die waren dann auf der Suche nach so einem, ich sag mal, magiebegabten Serienmörder in Seattle und so weiter und so weiter. Und ich hatte mir das ganze Setting halt wirklich so ja, auf Street-Level vorgestellt. Ja, da waren dann auch im entsprechenden Regelwerk, gab es dann auch Locations und so weiter, wo dann halt Gangs unterwegs waren und so, ich nenne es jetzt mal so Streetworker, die dann so den ärmeren Leuten geholfen haben und so in diesem Milieu hat es gespielt. Und einer der Charaktere hatte sich einen Straßensamurai gemacht und den halt ne, vom Typ Power Gamer in jeder Runde, die wir gespielt haben. Und er hatte wirklich alles genutzt, um diesen Straßensamurai aufzumaxen. Der war im Prinzip bis auf eine unmittelbar in der Nähe stattfindende nukleare Explosion eigentlich nicht zu verletzen und hat gleichzeitig durch seine Skills eigentlich jeden Gegner, egal wer da kam, instant besiegt. Und der trug dann auch ständig so eine extreme Panzerrüstung und zusätzlich noch ein Schild, weil dieses Schild dann auch nochmal Würfel in den Pool brachte gegen Verteidigung und so weiter und so weiter. Und mich hat es an der Stelle tatsächlich gestört, weil es so dieses ganze Setting drumherum, was ich mir eigentlich aufgebaut hatte, massiv außer Balance gebracht hat, weil diese, ich nenne sie jetzt mal kleinen Gegner, ne, so ein Gang-Typ oder eben auch einen Lone Star Cop oder ähnliches, überhaupt keine Bedrohung mehr darstellte für eben jeden Charakter und die einzigen Gegner, die ich ihm hätte schicken können im Kampf, dann so diese, wie heißen die da, diese roten Samurai von Ronin oder wie diese ganzen Firmen da heißen, also ich sag mal so super Elite Spezialeinheiten mit militärischem Equipment und ähnliches und das für mich so eine Eskalationsspirale war, die ich an dieser frühen Stufe des Spiels gar nicht wollte und dann habe ich halt irgendwann, weil regeltechnisch kann er dieses fucking Schild haben, es steht noch nicht mal drin, dass er das Ding in der Hand haben muss, also rein theoretisch konnte er es auf dem Rücken tragen und es hat ihm schon die Boni verpasst und irgendwann habe ich dann halt so gesagt, naja, okay, ihr wollt undercover in so einen Club rein, da fällt es halt schon auf, wenn du mit so einem Helm und einer Vollmontur und einem Schild und so weiter da reingehst. Vielleicht lässt dich dann der Türsteher da nicht rein. Und dann hat er halt alles in Bewegung gesetzt, um irgendwie seine Ausrüstung stückweise in diesen Club reinzuschmuggeln, sich an den Türsteher vorbeizuschleichen, um dann auf dem Klo diese Ausrüstung anzulegen. Am Ende war es auch nur, da kam noch nicht mal ein Kampf zustande. Ne? Es ging wirklich nur darum, um so Hinweise zu ermitteln oder ähnliches. Aber ich habe mich dann durch diese Art des Spiels irgendwie meine Immersion zerstört wurde, meine Suspension of Disbelief, und das hat so im totalen Kontrast gestanden. Und dann war ich auch dieser Spielleiter, der irgendwie versucht hat, jede Logik und jeden Trick, weil regeltechnisch kam ich ihm nicht entgegen, zu versuchen halt, ihm klarzumachen, dass man eben nicht in der Fußgängerzone mit Sturmgewehr, Schutzschild und Vollpanzerung permanent rumläuft und vielleicht auch beim Kacken das Ding mal ausziehen muss. Also so bin ich dann da rangegangen. Und irgendwie hat ihm das keinen Spaß gemacht und mir keinen Spaß gemacht. Und dann hat sich das Ganze dann auch so ein bisschen leicht verflüchtigt. Aber da die Frage an dich, Jakob, kannst du meine Position so ein bisschen verstehen? Was hätte ich besser machen können, um diesem Spieler zu begegnen? Oder sagst du, Oliver, was du da gemacht hast, war großer Mist. Warum hast du ihm dann nicht die roten Samurai auf den Hals gehetzt? Das war doch dann sicher genau das, was er sich gewünscht hätte fürs Spiel.
Also scherzhaft würde ich natürlich antworten, er muss einfach direkt Lofia auf die Füße treten und herausfinden, was ist passiert, mit einem Drachen zu kämpfen. Nein, aber also ich bin nicht der Meinung, dass du da etwas falsch gemacht hast. Das Einzige, was ich jetzt aus dem, wie du die Anekdote geschildert hast, rausgenommen hätte, wäre, dass du vielleicht einfach, anstatt zu sagen, naja, denk doch mal drüber nach, das kannst du vielleicht nicht mit dem Club nehmen und so, vielleicht auch ein bisschen tatsächlich aus dem Spiel rausgegangen wärst und gesagt hättest, hey, pass auf, es ist für mich total unangenehm, so zu spielen, weil dein Charakter nimmt seine Ausrüstung überall mit hin. Das ist für mich überhaupt nicht immersiv. Und er ist auch einfach so stark, dass wenn es dabei zum Kampf kommt, wofür er ja diese Ausrüstung hat, es eben überhaupt gar keine Herausforderung für ihn gibt. Und ich als Game Master fände es schön, euch Spieler herausfordern zu können, das ist mit diesem Charakter nicht möglich. Wie kommen wir da zusammen? Also ganz doof gesagt, für dich hätte ich gesagt, falls du das nicht so getan hast, du hast es ja jetzt nur umschrieben, es kann ja auch sein, dass es doch ein bisschen anders war, als du es kurz zusammengefasst hast, sprich es wirklich direkt an, versuche es nicht unbedingt ausschließlich im Spiel zu lösen, sondern auch wirklich einfach ins Gespräch außerhalb des Spiels zu gehen. Ich kann aber auch deine Frustration echt absolut nachvollziehen, habe selbst solche Spieler auch schon erlebt und das ist dann meistens der Punkt, wo ich, wenn ich in einer solchen Spielleitungsposition wäre, eben sagen würde, okay, Freunde, wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder wir müssen das Ganze anpassen, wir müssen halt sagen, nein, das ist ein Club, da kannst du nicht dein Panzerschild, deine Panzerrüstung mitnehmen und nein, du hast die Rüstung auch nicht an, während du auf Toilette bist. Oder wir sagen jetzt, wir machen das so, du kannst den Schild damit reinnehmen, du kannst auch auf Toilette gehen, du musst dich mal die Hose runterziehen, die Rüstung hast du trotzdem an. Aber dann machen wir es auch auf dieser Ebene. Weil das Feeling, was man mit einem Spiel erzeugen kann, das kann ja total stark umschlagen. Also ich habe Shadowrun erlebt, das ist unfassbar ernst und super punkig gewesen. Ich habe aber auch Shadowrun erlebt, wo die Gruppe gesagt hat, ganz ehrlich, ganz viele von den Dingen, die hier in diesem Setting und dieser Welt passieren, sind absolut wahnsinnig. Also lasst uns das doch auch bitte genauso wahnsinnig bespielen. Explosionen, Schreie und Chaos, wo es nur hingeht. Und ich glaube, in einer solchen Situation wäre aus meiner Warte tatsächlich das Sinnvollste, einfach zu sagen, lasst uns mal kurz das Spiel pausieren und als Gruppe von Spielenden und Spielleitung überlegen, was wollen wir eigentlich vom Spiel gerade und wie können wir das gemeinsam erreichen?
Das finde ich super spannend. Ich gebe auch gleich nochmal Feedback. Also nein, ich bin natürlich damals nicht auf die Idee gekommen, diesen Outtake zu machen und mit dem Spieler oder mit der Gruppe das auf der Metaebene anzusprechen. Ich habe das dann tatsächlich versucht, wie beschrieben, erstmal im Spiel irgendwie so zu verdeutlichen. Und es ist dann, glaube ich, insgesamt nicht gut gelöst worden. Aber ich finde, der Tipp oder dieser Hinweis, den finde ich sehr, sehr wertvoll. Und das nehme ich für mich auch erstmal wieder als Erkenntnis mit, dass man durchaus dann nicht im Spiel irgendwie so eine kleine Minischlacht auftut, um irgendwie zu gucken, wie kriege ich dich, lieber Powergamer, jetzt in mein Spiel da rein, sondern dass man lieber wirklich im Sinne des Gruppenvertrages einmal rausgeht aus dem Spiel, das klärt. Weil es kann ja auch sein, dass der ganze Rest der Gruppe sagt, ja, schön, Oliver, da dein Punk-Szenario, aber wir fänden es alle geil, wenn wir es die roten Samurai niedermetzeln könnten. Also sprich, das nehme ich als Empfehlung tatsächlich auch mit. Ich würde es auch tatsächlich verallgemeinern. Also dass, egal welchen Spielertyp, aber eben auch beim Powergamer, wenn ihr am Tisch das Gefühl habt, es passt nicht rein, das, Jakob, du hast ja auch mehrfach betont, dass auch Spieler, der schon zu dir gesagt hat, nee, bitte mach diesen supermächtigen Charakter nicht. Also dass durchaus der gute Powergamer bereit ist, auch darüber zu reden und dann am Tisch entsprechend auch einen Kompromiss einzugehen, was, glaube ich, egal welcher Spielertyp und Spielleiter da sitzt, immer ein gutes Ding ist, dass man halt gemeinsam aufeinander zugeht und auch Kompromisse eingeht. Und das ja, finde ich nochmal einen sehr spannenden Hinweis, den ich mir da mal zu Herzen nehme. Ich habe diese Situation, es ist schon ziemlich lange her, aber ich habe sie halt immer noch ganz gut im Gedächtnis, weil ich da mich auch so ein bisschen hilflos gefühlt habe und gedacht habe, okay, wie machst du denn das jetzt? Gerade weil eben auch meine komplette Regelaversion da wieder voll zum Tragen kam, weil der mir natürlich jeden Paragraph um die Ohren gehauen hat und mir sehr gut erklären konnte, warum das, was er da macht, alles völlig legit ist.
Ich glaube, dass unfassbar viel von den Vorurteilen, die Powergamern gegenüber geäußert werden, daher kommen, dass man an seinem Tisch nicht nur Powergamer sitzen hatte, sondern auch antagonistische Spieler. Also Spieler, die versucht haben, ihren Spaß durchzuringen, selbst wenn er gegen den Spaß der Gruppe oder gegen die Wünsche der Spielleitung ging. Und das ist eine Praxis, die kann man bei allen Spielenden finden und der muss man immer gleich begegnen. Man muss sich daran erinnern, dass alle zusammen an diesem Tisch sitzen, um Spaß zu haben, die Wünsche und Bedürfnisse ehrlich aneinander kommunizieren und dann schauen, wie man zusammenfinden kann, sodass vielleicht am Ende es, doof gesagt, für niemanden perfekt ist, aber für alle immer noch eine spaßige und tolle Erfahrung. Und ich glaube, da kann man Powergamer genauso gut integrieren wie jede andere Form von Spielenden auch.
Bessere Schlussworte wurden noch nie in einer Podcast-Folge über Powergamer gesprochen. Jakob, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in eine zumindest Olli und mir bisher nicht so ganz geläufige Form des Spielens. Ich finde, du hast ganz, ganz viele Punkte aufgeworfen, wo Olli und ich definitiv einen Haken dran da machen würden und sagen, sehen wir ganz genauso. Das ist eine super interessante Erkenntnis. Und wir haben, glaube ich, sowohl Olli als auch ich, einige Punkte hier mitgenommen, die wir mitnehmen werden in die nächsten Überlegungen. Wie gesagt, ganz herzlichen Dank. Danke auch an euch fürs Lauschen. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den 2W12 Podcast, erzählt eure Mitspielerinnen und Mitspielern von uns und meldet euch bei uns über E-Mail 2w12podcast@mail.de oder als Kommentar bei YouTube. Und teilt uns mit, wenn ihr selbst Powergamer seid, findet ihr euch wieder oder habt ihr was vermisst in dieser Diskussion? Gibt es vielleicht noch irgendwas, was wir aufgreifen hätten sollen? Oder wenn ihr Spielleiter seid, habt ihr Powergamer in der Gruppe? Wie bindet ihr sie ein? Und natürlich auch sonst alle Ideen für Themen, Fragestellungen, die uns weiterbringen auf dem Weg, die besten Spielleiter der Welt zu werden. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Bis dahin, ganz viel Spaß beim Spielleiten. Das wünschen ich, der David.
Und der Oliver.
Und auch ich.